Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Und wir haben da wirklich eine paradoxe Situation, wie es aussieht. Die Umwelt wird so wenig belastet wie seit Jahren nicht mehr, weil wir weniger reisen und weniger verbrauchen. Gleichzeitig ist das Thema Klimaschutz an den Rand gedrängt, in der Öffentlichkeit, so scheint es zumindest. Alles redet seit Wochen nur noch von Corona. Und Klimaschutzbestrebungen könnten auf Dauer einen Rückschlag erfahren, wenn es heißt, ja, die Wirtschaft wieder aufbauen, und zwar schnell und mit weniger Rücksicht auf Umweltbelange. Wir wollen fragen in den nächsten 2 Stunden. Corona, was wird aus dem Klimaschutz? Gerät er unter die Räder oder ist gerade jetzt die Gelegenheit, nachhaltiger zu wirtschaften? Wenn ja, in welcher Form? Das wollen wir vor allem mit Ihnen besprechen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. In den nächsten 2 Stunden wollen wir wissen, was aus dem Klimaschutz wird in Corona-Zeiten, vielleicht auch nach Corona-Zeiten, und wollen das ein bisschen vertiefen, unter anderem mit Lili Fuhr, die uns zugeschaltet ist. Sie ist Referentin für internationale Umweltpolitik bei der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Und Markus Pieper von der CDU, EU-Parlamentarier in der EVP. Er hat seinen Wahlkreis im Münsterland und ist im Europaparlament im durchaus sehr wichtigen Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Ebenso, schönen guten Morgen, Herr Pieper. Herr Pieper, hören Sie mich? Im Moment noch nicht, aber das stellen wir ganz sicher wieder her. Wir haben vor 2 Minuten noch mit ihm gesprochen. Wir haben vielleicht ein kleines technisches Problem, was wir gleich lösen werden. Lili Fuhr, dann reden wir beide erstmal miteinander. Also fast alle Flugzeuge sind ja am Boden. Mehr können wir Verbraucher für den Klimaschutz im Moment kaum tun, oder?
Naja, die Flugzeuge sind am Boden und auch sonst kann man ja feststellen, dass die Treibhausgasemissionen gerade ziemlich nach unten gegangen sind. Das Problem ist aber, dass das natürlich nur ein sehr kurzfristiger Effekt für das globale Klima ist, ne? Also auch wenn wir jetzt so einen massiven Einbruch von Emissionen haben, heißt das ja noch nicht, dass die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre langfristig nach unten geht. Und darum geht es ja. Das ist ja dieser Treibhausgaseffekt, der ist ja ziemlich träge, ne? Und wir haben auch in vergangenen Krisen, beispielsweise der Finanzkrise 2008, 2009, gesehen, dass dann kurz danach, als die Wirtschaft dann wieder angekurbelt wurde und wieder richtig losging, dass da die Emissionen noch ziemlich schnell wieder nach oben gegangen sind. Und der Effekt war dann eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Also ich glaube, auch als Verbraucherinnen und Verbraucher müssen wir genau diese Zeit jetzt nutzen, um nochmal umzudenken.
Wie sollten wir umdenken? In welche Richtung? Was erhoffen Sie sich?
Also ich würde sagen, in erster Linie erhoffe ich mir ein Umdenken in der Politik. Das möchte ich auch nochmal sagen. Sie haben mich nach den Verbraucherinnen und Verbrauchern gefragt. Die sind natürlich auch wichtig, aber ich glaube,
Die fällen ja wichtige Entscheidungen, ne? Die fällen ja wichtige Konsumentscheidungen.
Konsumentscheidungen sind total wichtig, aber mit individuellen Konsumentscheidungen kann man nur begrenzt viel am Ende erreichen, ne? Also wichtiger, um große Weichen zu stellen, sind politische Entscheidungen. Aber wir sind ja als Verbraucherinnen und Verbraucher auch alle Bürgerinnen und Bürger und treffen Wahlentscheidungen und wir engagieren und können uns ja auch politisch engagieren und einbringen in bestimmten Fragen, ne? Und ich glaube, dass diese großen Fragen dessen, wie wir jetzt unsere Wirtschaft umgestalten wollen, dass die vor allem in der Politik getroffen werden müssen.
Die sind ja auf europäischer Ebene zum Beispiel auch schon getroffen worden. Und daran hält ja auch die EU-Kommission fest, an diesem berühmten Green Deal, der sozusagen das große europäische Umweltprojekt der nächsten Jahre, Jahrzehnte ist. Also dass man dort bis 2050 klimaneutral wirtschaften will in der Europäischen Union. Und es scheint ja auf jeden Fall so zu sein, dass auch in Zeiten von Corona zumindest auf EU-Ebene daran festgehalten wird, ne? Das dürfte ja in Ihrem Sinne sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viele, viele Leute, auch in der Politik, auch auf europäischer Ebene, die an diesen wichtigen umweltpolitischen Zielen, Visionen und Maßnahmen auch festhalten wollen. Was natürlich wirklich zu beobachten ist, dass wir vor einem Ausbruch der Corona-Krise natürlich wirklich besonders viel politische Aufmerksamkeit für diese Themen hatten.
Und die
Fridays for Future.
Ja.
Und das hat sich natürlich total verändert in den letzten Monaten.
Ja, das ist genau einer der Punkte, ne? Dass man bei Fridays for Future, also gerade so im letzten Jahr, da den Eindruck hatte, das dominiert ja tatsächlich auch über Monate hinweg die Debatten. Plötzlich sah man auch, dass Klimathemen sehr, sehr wichtig geworden sind, auch für Wahlentscheidungen zum Teil, auch für politische Prioritäten von Wählerinnen und Wählern. Unter welchen Umständen, ich rede jetzt mal aus Ihrer Perspektive, Sie wünschen sich sicherlich, dass dieses Bewusstsein auch wiederkommt, oder unter welchen Umständen kann denn das wiederkommen in einer Situation, die für viele so, so unsicher ist, gerade auch was die persönlichen Arbeitsbiografien angeht, was die wirtschaftliche Lage von Familien angeht, viel all das, was die Leute jetzt im Moment viel mehr beschäftigt. Ne?
Also ich würde jetzt noch nicht mal denken, dass dieses Bewusstsein weg ist. Ich glaube, dass die Menschen nach wie vor wissen, dass der Klimawandel keine Pause macht, dass der Verlust von Biodiversität, Artenvielfalt weitergeht. All das spielt ja eine Rolle. Es ist im Moment aber natürlich eine Zeit, in der man individuell und auch gesellschaftlich andere Prioritäten hat. Also ich glaube, dass dieses Bewusstsein überhaupt nicht weg ist. Und ich glaube auch, dass es genau für die politischen Maßnahmen am Ende Unterstützung in der Bevölkerung geben wird, die nämlich sowohl aus der jetzigen Wirtschafts- und Finanzkrise hinaus helfen werden und gleichzeitig uns in eine klimasichere und umweltfreundliche Zukunft steuern. Das Problem ist eher, dass die Kräfte, die das verhindern wollen, eher wenig geschwächt sind in dieser Krise leider. Das ist das, was wir beobachten, dass gerade auch die Industriezweige, die sehr von einem Status quo in Sachen Klima, einem Status quo beim Verbrauch fossiler Rohstoffe beispielsweise, die davon profitieren, die sind wenig geschwächt in dieser Krise und lobbyieren sehr stark davon, auch von den ganzen Wirtschaftshilfen, die im Moment verteilt werden, zu profitieren und sind da leider auch relativ erfolgreich.
Aber das sind ja auch große Industriezweige. Also Sie sprechen vermutlich die Autoindustrie an, die Chemieindustrie vermutlich. Vielleicht doch zum Beispiel die Tourismusindustrie, oder sind das die Zweige, die Sie meinen?
Genau, ich würde, genau, Flugindustrie, aber auch industrielle Landwirtschaft, die Plastikindustrie würde ich auch noch hinzufügen. Genau, da kann man.
Aber das sind ja alles Bereiche mit Hunderttausenden von Arbeitsplätzen, auf europäischer Ebene mit Millionen von Arbeitsplätzen, mit einer starken auch Wirtschaftskraft, mit großen, auch wichtigen Umsätzen für unser aller Wohlstand. Und wenn die jetzt in einer Krise sind, denen jetzt dann vielleicht dieselben Umweltstandards entgegenzuwerfen, wie vielleicht noch vor Corona, vielleicht sogar noch sie zu verstärken, könnte doch auch Arbeitsplätze kosten, oder?
Einige dieser Industrien waren natürlich schon auch vor Corona-Zeiten in der Krise, nämlich die Kohleindustrie, die Öl- und Gasindustrie, befinden sich ja in einer strukturellen Krise. Und wenn wir die klimawissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen, und ich glaube, das haben wir inzwischen alle oder fast alle gelernt und tun das auch, dann bleibt uns ja nur noch ein gewisses Zeitfenster, in dem wir unsere Wirtschaft tatsächlich umgestalten können. Und dieses Zeitfenster ist vor allem in den nächsten 10 Jahren. Und ich glaube, dass es aus politischer Sicht auch total wichtig ist und auch verantwortungsvoll ist, wenn wir uns mit diesem Fenster im Kopf überlegen, wie wir diese Industriezweige transformieren wollen. Und da sollten wir in allererster Linie eben die Beschäftigten in dieser Industrie in den Blick nehmen und überlegen, wie ein gerechter Übergang in eine neue Zukunft aussehen kann. Also wenn jetzt, also sagen aus meiner Sicht, wenn jetzt Wirtschaftshilfen in solche Wirtschaftszweige fließen, dann sollten die den Beschäftigten und Beschäftigten in diesen Industriezweigen dienen, ne? Sollten die Menschen retten und nicht die Konzerne.
Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass es einen gewissen Schub gibt, zum Beispiel für eine stärkere Digitalisierung angesichts der Corona-Zeit, wo ja viel von zu Hause aus gearbeitet wird, aber offenbar sind Breitbandverbindungen nicht überall wirklich stabil. Das haben wir jetzt gerade gemerkt im westfälischen Lotte, wo Markus Pieper sitzt und uns eigentlich über eine Breitbandverbindung Internet verbunden war. Aber das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Greifen wir doch zurück aufs gute alte Handy. Herr Pieper, sind Sie wieder da?
Ich bin wieder da.
Das ist schön, aber klingt doch auch ganz gut, so kann man sagen. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben unser kleines Gespräch hier mit Lilly Fuhr, wo es ja um die Frage ging tatsächlich, inwieweit ein wirtschaftlicher Wiederaufbau nach der Corona-Krise unter Umweltstandards möglich ist, unter welchen Maßstäben das passieren kann. Man könnte natürlich fragen jetzt, Herr Pieper, mehr Klimaschutz, wann, wenn nicht jetzt, oder?
Ja, das ist sicher eine optimale Zeit, um jetzt die Programme, die ja notwendig sind, auch in eine gewisse Neuausrichtung der europäischen Industrie zu bringen. Ich sehe das sogar als Riesenchance, wenn wir es hinkriegen, in Europa gemäß der Pariser Klimavorgaben tatsächlich mit grünem Strom dann auch über Wasserstoff, Aluminium grün zu machen oder Stahl grün zu machen oder die Chemie grüner zu machen. Und wenn wir der Welt zeigen, dass eine Energiewende in Europa so gelingt, dass das kostenverträglich ist und dass es sozialverträglich ist, dann ist diese Corona-Krise sogar eine Chance für die europäische Industrie, Boden wieder gut zu machen, den wir etwa in Sachen Grundstoffindustrien, in Sachen Digitalisierung ja gegenüber China, gegenüber den USA verloren haben. Also ich sehe das zunächst mal als sehr spannende Herausforderung. Und ja, es ist aber jetzt eine Lage, eine Ausgangslage, in der wir keine Fehler machen dürfen. Also wir dürfen jetzt zum Beispiel eine Liste, die Unternehmen im globalen Wettbewerb schützt, besonders, ich sag mal, kleine Aluminiumbetriebe oder Stahlverzinkereien oder wie auch immer. Diese Liste soll jetzt angepasst werden durch den europäischen Green Deal und würde bedeuten, dass auch diese Unternehmen ungeschützt in den Weltmarkt müssten. Und Sie wissen, was zurzeit los ist mit dem billigen Öl. Sie wissen, was mit der billigen Kohle los ist. Und wenn wir unsere Industrie zwingen, zu Preisen, Energiepreisen zu produzieren, die 6-7 Mal so hoch ist, dann wird es diese Industrien bei uns nicht mehr lange geben und sie werden an anderer Stelle mit umso mehr CO2-Emissionen produzieren. Deswegen ist das jetzt außerordentlich wichtig, was wir gerade jetzt in dieser Phase machen, was wir der Industrie zumuten. Letzter Gedanke, es darf auf keinen Fall passieren, was nämlich nach der Finanzkrise passiert ist. Da hat sich die Industrie in Südeuropa nicht wieder erholen können. Da sind große Teile der Industrie am Boden geblieben und die Sorge in Europa wächst jetzt wirklich vor einer deutschen Dominanz, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Und da müssen wir auch die schwächeren Regionen jetzt mit besonderen Maßnahmen mitnehmen. Und da ist Klimaschutz natürlich wichtig, aber es geht auch um das soziale Überleben.
Und sagen ja viele, dass dieser Widerspruch, der immer wieder aufgemacht wird zwischen, was Sie soziales Überleben nennen und sozusagen die wirtschaftliche Situation vieler Menschen und vieler Betriebe natürlich im Generellen und auf der anderen Seite auch die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss. Also kann man denn nicht tatsächlich einen Wiederaufbau der Wirtschaft unter ökologischen Kriterien schaffen und gleichzeitig Arbeitsplätze retten, gleichzeitig auch wieder die Wirtschaften aufbauen?
Ja, genau so. Muss die Strategie sein. Nur das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Wenn wir jetzt die Industrie umstellen wollen auf einen Strom, der hinter der Steckdose grün ist, also aus Wind, Wasser, Sonne kommt. Nicht wie in China, da ist hinter der Steckdose alles schwarz, dunkelschwarz mit Kohle und dann geht es in die Elektroautos oder auch in die Industriebetriebe. Wir haben einen anderen Anspruch. Wir wollen auch den Strom hinter der Steckdose grün haben. Und das schaffen wir natürlich in Europa nicht innerhalb von wenigen Jahren. Denn Sie kennen die Diskussion um die Windkraftanlagen, um die Abstände. Wie viel können wir noch zubauen? Wir haben natürlich im Baltikum, wir haben auch in der Nordsee Riesenpotenziale für Offshore, für Windparks. Aber das wird alles nicht von heute auf morgen gehen. Und vor allem brauchen wir dazu eine Nachbarschaft, einer Außenpolitik, etwa mit dem afrikanischen Kontinent, um dann auch Grünstromkooperationen, Wasserstoffallianzen zu machen in Regionen, die landschaftlich einfach besser geeignet sind, einfach effizienter sind. Dazu gehört der Leitungsbau, der ja selbst in Deutschland stockt. Also leider geht das alles nicht von heute auf morgen und insofern müssen wir jetzt dennoch eine schützende Hand über diese Industrie halten, wenn wir sie denn am Standort Europa hier behalten wollen.
Lilly Fuhr, also wie groß ist die Gefahr tatsächlich, dass man wichtige Industrien vertreibt durch allzu starke ökologische Auflagen in der Krise?
Ich glaube, dass da inzwischen, also dieser, das wird ja oft auch Carbon Leakage Effekt genannt, dass da wirklich auch viel inzwischen widerlegt ist, dass das eben nicht die einzigen Faktoren sind, die Industriestandort Entscheidungen beeinflussen. Das ist auch oft ein vorgeschobenes Argument. Ich würde gerne nochmal reagieren, Herr Pieper, Sie haben gesagt, das finde ich total gut, das Pariser Klimaabkommen jetzt wirklich ernst nehmen und umsetzen. Dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Allerdings, das bedeutet ja eine ganze Menge, wenn man das ernst nimmt. Und wenn wir uns anschauen, was uns dann noch an CO2-Budget bleibt, also wenn wir das umrechnen, also Pariser Klimaabkommen, was heißt das für Deutschland, was heißt das für Europa, was dürfen wir da überhaupt noch an Emissionen ausstoßen, dann ist ganz klar, dass für bestimmte Dinge einfach überhaupt gar kein Platz mehr ist in der Zukunft. Und vor allem, wenn wir uns den Bereich Kohle, Öl und Gas anschauen, das ist inzwischen sozusagen ganz eindeutig, dass allein das, was wir schon an erschlossenen Rohstoffen im Boden haben, die die Firmen aus dem Boden holen wollen, um sie zu verbrennen, bei weitem unser jetziges CO2-Budget sprengen würden. Das heißt, das sind ja genau die Industrien, die wir nicht einfach wieder aufbauen dürfen. Und sie haben auch sagen das Chaos an den Märkten, an den Öl- und Gasmärkten angesprochen. Was wir da erleben, ist ja genau ein total chaotischer Zusammenbruch dieser Industrie, die sowieso schon strukturell in der Krise war. Was wir da aus meiner Sicht brauchen, ist wirklich ein politisch gelenkter Ausstieg aus der Nutzung fossiler Rohstoffe. Aber genau das erlebe ich zumindest jetzt auf deutsch-europäischer Ebene noch nicht so.
Und
ein
das,
Beispiel dort.
Ja, Frau Fuhr, das wollen wir alles noch in den nächsten, also die anderthalb Stunden, die uns jetzt noch bleiben, auf jeden Fall besprechen bis 11 Uhr. Grundsätzliche Fragen in der Corona-Krise. Was wird aus dem Klimaschutz? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie unser Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Also ein wirtschaftlicher Wiederaufbau unter ökologischen Kriterien oder wären das zu viele Auflagen für den Neustart? Sind wir Bürger und Verbraucher nach dem Corona-Stress eigentlich überhaupt noch bereit, auch für persönliche Konsumveränderungen, für Alltagsveränderungen, für bestimmte Entscheidungen, die vielleicht den ökologischen Umbau vorantreiben könnten? Oder sehen wir eben gerade, ja, Veränderung ist möglich in kurzer Zeit und sehr radikal, wenn es Not tut? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Bei uns sind Lilly Fuhr von der Heinrich-Böll-Stiftung und der EU-Parlamentarier von der CDU, Markus Pieper. Corona, was wird aus dem Klimaschutz in der Krise, auch nach der Krise? Das wollen wir von Ihnen wissen. Wie sehen Sie das auch als Verbraucher, Verbraucherin oder als Bürger, Bürgerin? Was erwarten Sie, erhoffen Sie sich auch von der Politik, wie Sie jetzt auch unter ökologischen Gesichtspunkten mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau beginnt, ob man da auch ökologische Maßstäbe anlegen sollte, ob man Konjunkturhilfen für Klimaschutz verwenden sollte, wie stark das eine Rolle spielen sollte. Wir haben es ja im letzten Jahr erlebt, dass ökologische Aspekte, Klimaschutz, Umweltschutz sehr wichtig geworden sind und dass es jetzt in der Corona-Krise, die ja immer noch andauert, tatsächlich in der Öffentlichkeit ziemlich zurückgedrängt wurden. Bedauern Sie das oder ist das für Sie eine ganz logische Entwicklung? Herr Pieper, eine Frage ist noch offen geblieben. Ob Sie denn nun eigentlich Konjunkturhilfen, tatsächlich Wirtschaftshilfen jetzt in der Krise mit Klimaschutz verbunden sehen wollen oder nicht?
Also wir philosophieren im Klimaschutz teilweise über ziemlich dramatische Entwicklungen bis hin zum Ende des Globus oder Ende der Welt. Viele Menschen, gerade auch in Kleinstunternehmen, in Industriefirmen, wissen aber nicht, wie sie jetzt bis zum Ende des Monats hinkommen. Und von daher müssen wir schon jetzt erstmal das nackte Überleben bestimmter Wirtschaftsbereiche sicherstellen. Das ist aber eine Maßnahme, die jetzt ad hoc wirkt, die eine soziale Komponente hat und ich glaube, die auch europaweit jetzt richtig ins Laufen gekommen ist mit Kurzarbeiterprogrammen, mit Ähnlichem. Ich möchte das ein Stück weit trennen, diese Überlebenshilfe von dem, was jetzt unmittelbar danach erforderlich ist, nämlich den Wiederinvestitionen in den Aufbau der Wirtschaft. Und an der Stelle in der Tat, wenn wir jetzt auf den Weltmärkten sehr viel billige Energie haben, können wir unsere Wirtschaft nicht mit grünem Strom, also mit noch teurem Strom im Moment, nicht in diese Weltmärkte ungeschützt entlassen. Und an der Stelle bin ich schon der Meinung, dass wir die Umstellung der Industrien auf grüne Energie, also auf Wasserstoff, auf Windstrom, dass wir das tatsächlich dann auch in hohem Maße politisch flankieren, unterstützen, auch Förderprogramme auflegen und gerade auch Industrien, die besonders betroffen sind in Südeuropa, da besonders helfen und auch viel investieren in die Energienetze, damit diese Energien dann auch tatsächlich ankommen.
Und das wäre auch eine wirtschaftliche Chance tatsächlich, dass man eben mit, klimagerechtem Wirtschaften tatsächlich auch einen wirtschaftlichen Boom erzeugen könnte, noch mehr Arbeitsplätze schaffen könnte, vielleicht nachhaltigeres Wirtschaftswachstum auch erreichen könnte?
Also die Weltmärkte, die lechzen doch geradezu nach grünem Aluminium oder nach grüner Spezialchemie. Da ist ein Riesenmarkt, ein Riesenbedarf. Und das ist eine große Chance für unsere Betriebe. Nur eben vor dem Hintergrund, dass wir jetzt das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und jetzt alles nur noch unter das Thema Klimaschutz stellen, sondern dass wir auch mit anderen Rahmenbedingungen da flankieren, was ich eben sagte, dass tatsächlich so eine Art Wettbewerbsschutz für unsere Betriebe dann auch im internationalen Markt gibt. Wie man das im Einzelnen gestaltet, verhandeln wir gerade, verhandeln wir auch in Brüssel, aber unterm Strich sehe ich dieses Thema Corona und jetzt Klimaschutz eher als eine Chance, so im globalen Kontext für unsere Wirtschaft, die es ja schon
Aber
wiederholt bewiesen hat.
eher langfristig höre ich so aus Ihren Worten,
Akute Krisenhilfe, es geht ums Überleben,
ne?
es geht ums Morgen, aber
Also
mit
Ökologie
Blick auf das, was
zurückstellen, erstmal für die nächsten Wochen und Monate.
wir produzieren doch in Europa zu guten ökologischen Bedingungen und wir sind doch jetzt im Einklang mit den Pariser Klimazielen. Schon jetzt, wenn ich vielleicht sagen darf, wir haben das ETS-System, Emissionshandel in Europa, also dass die Industrie Zertifikate bekommt, wie viel Verschmutzung sie machen darf. Seitdem wir das haben, 1990, sind die Emissionen um 25% gesunken der Industrie in Europa. Und wir haben gleichzeitig ein Produktionswachstum von 60%. Das ist doch eine Wahnsinnsbilanz. Und dann nehmen Sie das mal für Deutschland. Wir haben in Deutschland 1990 im selben Ausgangszeitraum 12,4 Tonnen pro Einwohner gehabt, CO2. Wir haben heute noch 7,9. Also man kann doch nicht sagen, dass wir da nicht auf einem guten ökologischen Weg sind. Und wenn wir jetzt mal ein paar Wochen Atempause machen, um den Betrieben das Überleben zu sichern, dann können wir genauso gut da wieder einsteigen, um dann noch besser zu werden.
Rufen Sie an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. In der Corona-Krise, was wird aus dem Klimaschutz? Und angerufen hat Ralf Schönefeld. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an, wenn
Ja,
ich
ich war
fragen darf?
gleich, ich aus Wacken am Rhein.
Und, oh, das ist aber groß. Wo denn da?
Ja, Tangerhütte bin ich
Da,
gerade.
ja.
Das ist mitten in der Altmark oder am Rand der Altmark. Ja, nee, also ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Mir, also diese 12 Tonnen, die der Kollege dort eben beschrieb. Also ich habe gerade vorgestern meinen ökologischen Fußabdruck zusammengerechnet und bin da immer noch auf 11 gekommen. Und also ich würde mir wünschen, dass es so ist, dass da was gemacht wird. Aber ich denke, dass also die Uhren jetzt eher so stehen, dass die Politik reagiert und einfach blind reagiert und erstmal alles retten will. Und das zeigt ja auch der Finanzminister, dass er eben sagt, also Geld wird jetzt erstmal für alles rausgeschmissen, egal ob es Sinn macht oder nicht. Man hätte ja viele Sachen, Kurzarbeitergeld in der Autoindustrie zum Beispiel, schon mal mit Bedingungen knüpfen können und denen einfach sagen, passt mal auf, baut ein Wasserstoffauto in der Zeit, wo er jetzt nicht bauen könnt. Aber die Großen nehmen halt jetzt erstmal das mit, was sie an Geld mitnehmen können. Und wie gesagt, dann bezweifle ich andererseits auch die Kompetenz in makroökonomischer Sicht, dass also die Politik überhaupt nicht versteht, was makroökonomisch passiert und wie man da reagieren muss. Und sicherlich wäre es wünschenswert, wenn diese Klimaschutzziele also ja, mit irgendwelchen Geschichten gefordert werden. Aber da sehe ich halt einfach, dass die große Industrie zu stark ist und aus der ganzen Krise auch gestärkt erstmal hervorgehen wird. Und wie gesagt, also an der Windenergie und an der Solarbranche kann man eigentlich sehen, dass man Sachen gefordert hat und dann irgendwann ausgestiegen ist, also kopflos. Und die Sachen, die da etabliert waren, dann auch ja, einfach den freien Markt überlassen hat oder gesagt hat, okay, wir kümmern uns nicht weiter drum. Und dann war halt einfach die Windenergie ist jetzt in Sachsen-Anhalt fast tot und die Solarbranche ist auch nach China abgewandert. Also man hat es dann nicht bis zu Ende durchgestanden. Und ja, man hat einfach Effizienzdenken wieder in den Vordergrund gestellt, was man jetzt im Nachhinein anschließend an die Krise, denke ich, dann auch wieder machen wird und sagen wird, okay, wir müssen es jetzt einfach wieder billig haben, dass erstmal wieder alles in Gang kommt.
Markus
Das
Pieper,
finde ich gut.
was sagen Sie dazu?
Ja, Herr Schönefeld, also mit Ihrem persönlichen Fußabdruck, das kann ich natürlich nicht beurteilen, wie das da ist. Aber die Zahlen des Umweltbundesamtes sind die, die ich beschrieben habe, also von 12,4 Tonnen je Einwohner auf 7,9. Und wenn ich durch Sachsen-Anhalt fahre, muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, es gibt dann kaum eine Stelle, wo ich keine Windkraftanlage sehe, die sich dreht. Ob da nicht an der einen oder anderen Stelle dann auch die Akzeptanz der Bevölkerung schwindet. Ich habe aber Lösungen vorhin aufgezeigt, wie wir es dennoch hinkriegen, dass wir viel mehr erneuerbare Energien ausbauen. Und die letzte Bemerkung.
Also ich hätte auch 1000 Möglichkeiten, weil ich die ganzen Dächer in Sachsen-Anhalt, wo
ja.
was möglich wäre, wo man einfach mit relativ wenig Mitteln, ne? Also ich baue ein neues Haus und mache eine Solaranlage drauf, wäre überhaupt kein Problem. Aber ich sehe halt einfach in den Verwaltungen und in den in der Landes- und Bundespolitik sehe ich das einfach nicht, ne? Weil einfach genauso weitergemacht wird wie vorher.
Und
der Solarausbau in Sachsen-Anhalt ist tot und der Windausbau in Sachsen-Anhalt ist tot. Also da ist kaum noch was dazugekommen jetzt. Und was mit Repowering wird, steht auch noch in den Sternen. Und dann die ganze Solargeschichte, da geht man jetzt halt, dass die Bauern machen jetzt über die Solaranlage auf dem Acker als auf dem Stalldach, ne? Weil es einfach mehr Geld bringt. Und da muss ich sagen, das funktioniert dann auch nicht. Also okay.
Also bei den Solaranlagen gebe ich Ihnen recht, da ist absolut Nachholbedarf. Jetzt hat ja Baden-Württemberg da auch ein Gesetz auf den Weg gebracht, in Neubaugebieten tatsächlich solche Photovoltaikanlagen und Speicheranlagen dann auch zur Pflicht zu machen. Wie weit man das im Einzelnen regulieren muss, muss man sehen, aber da ist in der Tat mehr Potenzial. Also da gebe ich Ihnen durchaus recht.
Ja, gerne.
Vielleicht doch nochmal ein Satz, weil Herr Schönefeld sagte, dass wir da zu wenig tun in Sachen Ausbau erneuerbarer Energien. Wir haben in Deutschland es geschafft, wie kein anderes Land der Welt, dass wir aus der Kernkraft ausgestiegen sind, dass wir verbindlich jetzt innerhalb weniger Jahre aus der Kohle aussteigen und dass wir trotzdem diese Zahlen hinbekommen haben von 12,4 auf 7,9 Tonnen und selbst unser selbstgestecktes CO2-Klimaziel, die -40%, die werden wir erreichen, weil wir auch im letzten Jahr nochmal gute Zahlen hatten und in diesem Jahr, gut, da hilft Corona, das will ich nicht als gut bezeichnen, aber wir sind absolut im Einklang mit Pariser Vorgaben, mit allem, was Europa von uns in Sachen Ausbau erneuerbaren Energien in Deutschland erwartet. Absolut, wir übertreffen sogar die Ziele. Und insofern braucht das.
Das hatte ich jetzt ein bisschen gehofft, dass noch ein bisschen Widerspruch kommt.
Insofern braucht das auch eine gewisse Wertschätzung.
Ja, weil es da natürlich auch einiges an Kritik gibt, ob Deutschland tatsächlich seine Klimaziele erfüllen kann. Im Jahr 2020 wird das vielleicht sogar der Fall sein angesichts der Corona-Situation, weil eben tatsächlich einfach sehr viel weniger geflogen wird und sehr viel weniger die Umwelt auch belastet wird. Aber langfristig hört man ja immer wieder auch, dass Deutschland große Probleme haben könnte, die Klimaziele zu erreichen und dann vielleicht auch sogar Strafzahlungen auf uns zukommen. Lili Fuhr, wie sehen Sie diese Debatte?
Genau, ich teile da auf jeden Fall die Sorgen auch von Ralf Schönefeld, der angerufen hat und würde sagen...
Was die erneuerbaren Energien angeht, meinen Sie?
Genau, aber auch was das weiter so Business as usual nach der Krise und die Macht der Großkonzerne in dieser Frage angeht. Und wir sind da bei weitem nicht auf dem richtigen Weg, Herr Pieper. Die Aufgabe ist ja nicht ein wenig die Emissionen zu reduzieren, sondern die Aufgabe ist ja eine komplette Transformation und ein Ausstieg, nicht nur aus Kohle, sondern letztlich ja auch aus allen fossilen Rohstoffen. Das ist nochmal eine sehr viel größere Aufgabe. Die Bundesregierung wird ja inzwischen sogar von verschiedenen Stellen dafür verklagt, dass sie ihre Ziele nicht einhält. Also das halte ich
zum
jetzt
Beispiel?
Wirklich.
Zum Beispiel?
Es gibt Klagen beispielsweise von Greenpeace Deutschland und anderen gegen die Bundesregierung. Auch die Europäische Kommission hat eine Klimaklage bekommen, dass auch die Ziele
das
einfach
ist so nicht ausreichend nicht richtig. Die
sind.
Die EU-Kommission ist ausreichend
zufrieden.
Das möchte
ich gerne gerade ausreden. Ich bin Ihnen auch extra eben nicht ins Wort gefallen, obwohl ich gerne widersprechen wollte. Die Europäische Kommission.
Ganz so weit ist es noch nicht.
Weil Klimaziele, die nicht ausreichen und nicht dementsprechend, was eigentlich im Pariser Klimaabkommen gefragt ist. Deutschland ist nach wie vor einer der größten Kohleproduzenten. Wir haben Gasimportkapazitäten, die bei weitem das übertreffen, was wir überhaupt brauchen, planen weiteren Ausbau von Gasinfrastruktur, sind treibende Kraft auf europäischer Ebene, diese Fragen in die falsche Richtung voranzutreiben, haben eine große Automobilindustrie-Lobby, haben eine Agrarindustrie-Lobby, die notwendigen Reformen in der europäischen Agrarpolitik auch verhindert. Also ich glaube, Deutschland ist dabei weitem überhaupt nicht auf dem besten Weg.
Ralf Schönefeld in Tangerhütte, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und höre da Ihr Pessimismus aus dem, was Sie erzählt haben. Dankeschön. Dennoch und wünsche schönes Wochenende. Vielen Dank.
Ja, trotzdem bin ich hoffnungsvoll.
Ja, das hatte ich jetzt ein bisschen gehofft, dass Sie das sagen.
Ja, danke.
Okay. Danke. Vielen Dank. Und am Telefon ist jetzt Irene Bernhard aus Grünheide, das schöne Grünheide bei Berlin. Vermutlich,
ja,
oder? Da, wo Tesla, der große amerikanische Elektroautohersteller, sein Werk bauen wird, oder?
Ja, aber das ist, meisten denken, das ist ganz in der Nähe von dem Ortskern Grünheide, aber es ist wirklich etliche Kilometer weg.
Auf jeden Fall direkt vor Ihrer, vor Ihrer Nase, Elektromobilität.
Nee, überhaupt nicht.
Nicht ganz.
Sehr weit weg und da war auch immer so ein nach dem Kriegsende ein aufgeforsteter Kiefernwald, also nicht mit Eichen oder so. Aber gut, unabhängig jetzt von Tesla, was mich bewegt, ich fand das sehr interessant bis jetzt, ich habe eine Menge dazugelernt. Und möchte aber jetzt mal ganz konkret Corona auf den Einzelnen noch runterbrechen. Und zwar geht es mir darum, dass ich ein sehr nettes Erlebnis hatte bei uns hier. Ich bin eine, oder sagen wir mal, diejenige, die am Wochenende oftmals ein Stündchen Lust sieht und den Straßenrand lang, unsere Landstraßen in der schönen waldreichen Gegend Grünheides. Und ich sammle im gelben Sack immer die Verpackungen ein. Und besonders ärgerlich sind natürlich die Dosen, die keinen Pfand haben, die Kaffeebecher und noch schlimmer die Deckel und alles Mögliche an Verpackungsmüll. Und habe mich schon an etliche Sendeanstalten gewandt, ob man da nicht ein bisschen Initiative, kleine Spots im Fernsehen und so zu diesem Thema mal drehen könnte. Wir schmeißen nicht alles aus dem Autofenster raus.
Naja, die Politik
habe ich bis jetzt nicht viel Erfolg gehabt.
Die europäische Politik hat ja da einiges vor. Also zumindest soll das ja ab nächstes Jahr gelten für viel Einwegplastik, bestimmte Bereiche. Nicht alles natürlich wird verboten.
Ja. Mhm. Also ich finde, das wäre total super. Aber wenn ich dann immer sehe, so Fridays for Future, ich finde das Tolles. Und dass die jungen Leute sich engagieren, das ist ganz klasse. Aber was ich so vermisse, ist, nicht nur die Transparente, sondern ganz konkrete Maßnahmen und nicht so Hauruck-Aktionen, sondern einfach mal, wir nehmen uns gelbe Säcke, wir gehen die Radwege lang, wir sammeln den Müll, den Verpackungsmüll, der da liegt, einfach wieder ein.
Und hat sich da was geändert bei Ihnen jetzt während der Corona-Zeit oder haben Sie das schon immer gemacht? Oder?
Ich habe das schon immer gemacht. Ich mache das schon 2 Jahre. Weil ich irgendwann
also Corona oder nicht?
Immer vorbeigefahren, habe mich aus dem Auto, also ich habe mich im Auto immer geärgert, als ich das alles sah und dann dachte ich, es nützt ja nichts, ärgern bringt nichts, steig aus, geh am Wochenende eine Stunde spazieren, schnapp den gelben Sack und sammel den Schrumpf ein. Hm. Ja, irgendwie ein Hobby hat ja jeder. danach fühlte ich mich besser und dachte mir, im Kleinen kann ich meinen Fußabdruck auch etwas verändern, auch in meinem Alter.
Und ansonsten vermissen Sie das Fliegen?
Überhaupt nicht. Ich vermisse nicht das Ding. Ich fliege auch nicht gern. Also das vermisse ich jetzt nicht so. Mein Problem ist, wie gesagt, ganz konkrete Aktionen von Menschen. Und nicht, dass die Hundebesitzer mit ihrem Tütchen zwar loslaufen, aber da liegt eine Chipstüte und dann wird drüber gestiegen. Mhm. Oder unsere Schüler zum Beispiel in Köpenick, Allianz 1, kommen aus der Schule, klopfen sich Kaffee to go, und zack, bumm, der Becher liegt. Es sind nicht alle, es sind wenige, das muss man auch sagen. Aber ich sag mir, was wäre das für eine Macht, wenn viele Jugendliche sagen, nee, ich nehme mir keine Pappbecher mehr. Ich nehme oder ich verzichte im ersten Schritt erstmal auf diese idiotischen Deckel. Das wäre doch was ganz Konkretes und das vermisse ich so ein bisschen.
Vielleicht wäre das auch ein Thema.
Lilly Fuhr würde gerne was sagen.
Ja,
gerne,
genau. Bitte. Ich finde das total. Und ich hab was für Sie, was Sie da vielleicht aufmuntern würde und hoffentlich auch inspirieren. Und zwar, es gibt ja, ich arbeite mit in einer globalen Bewegung, die nennt sich Break Free from Plastic, also raus aus Plastik. Das ist eine globale Nullabfall-Anti-Plastik-Bewegung, die ist in wenigen Jahren, in 3-4 Jahren von 40 Organisationen auf über 2600 weltweit gewachsen. Da ist ganz, ganz viel unterwegs. Und die haben was total Tolles gemacht. Und zwar, es gibt ja so Müllsammelaktionen an Stränden. Ne? Also Sie machen das jetzt am Straßenrand, andere machen das an Stränden. Ja. Das ist das ist total gut, aber das war dieser Bewegung noch nicht politisch genug. Das war denen noch sozusagen als Zeichen noch nicht genug. Und was die dann gemacht haben, die haben das transformiert in einen, sie nennen das ein Brand Audit. Also sozusagen, die haben angefangen, sich anzuschauen, den Müll, den sie gesammelt haben, von welcher Firma kommt das denn? Welches Logo ist denn auf dieser Chipstüte drauf oder auf dieser Plastikflasche? Und haben angefangen, das bestimmten Firmen zuzuordnen und haben festgestellt, das ist jetzt vielleicht keine Überraschung, weltweit in Hunderten von diesen Brand Audits, dass unter anderem Coca-Cola, Pepsi und Unilever zu den größten Plastikverschmutzern der Welt gehören. Ja. Und es ist auch genau diese Bewegung, die sich gerade aber auch damit beschäftigt, wie es sein kann, dass es genau dieser Plastiklobby gelingt, die Angst der Menschen vor Corona und vor Covid-19 auch auszunutzen, um nochmal viel, viel mehr Druck gegen Plastikverbote, gegen Verbote von Einweg-Plastikverpackungen auszuüben.
Ich stelle fest, Plastik ist also auch politisch. Irene Bernhardt, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wir haben noch sehr viele...
Ich wollte nur kurz sagen, gehört dazu mit diese Firma Future Living?
Das weiß ich nicht.
Das klären wir bei anderer Gelegenheit. Frau Bernhardt, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und Sie werden an diesem Wochenende wieder unterwegs sein in nicht ganz geheimer Mission. Plastik einzusammeln.
Schönes Wetter und da gehe ich mal wieder ein Stündchen.
Dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Vielen Dank.
Vielen Dank
für den Anruf. Irene Bernhardt in Grünheide. Und wir erleben ja tatsächlich im Moment einen Boom von Einwegverpackungen. Also wenn man sich in großen Städten so umschaut, die öffentlichen Mülleimer, weiß nicht, Markus Pieper, wie es bei Ihnen ist da im Münsterland, die quellen gerade über, ne?
Naja, das mag auch mit der Organisation der Recycling- und Entsorgungswirtschaft zu tun haben. Da darf ich vielleicht dann auch noch mal eine Lanze für Deutschland brechen. Wir sind, wenn wir unsere Recyclingquoten mal sehen, mit 70%, also wir recyceln 70% unseres Mülls, sind wir europaweit das beste Land. Ich will mich jetzt nicht mit Rumänien oder Bulgarien vergleichen, da sind die Quoten bei 20% oder 25%. Also wir sind da schon auf einem guten Weg. Dennoch finde ich es natürlich klasse, wenn so ein ehrenamtliches Engagement wie der Dame diese Dinge dann weiter voranbringt. Und wir wollen auch politisch diese Geschichten weiter flankieren. Denn wenn wir jetzt Einweggeschirr, Plastikgabeln und so weiter verbieten, über 40 Produkte, die wir jetzt verboten haben.
Ab nächstes Jahr erst dann, ne?
Ja gut, europäische Prozesse dauern nun mal und wir haben aber eine zweite Welle vor und wir werden auch massiv in das Thema Mikroplastik eingreifen. Mhm. Jetzt im Übrigen gerade gestern vorgestellt, ein neues Reifenlabel, wo wir auch dann mit Abrieb arbeiten werden, also um auch da jetzt wenigstens mal anzufangen, diesen Geschichten auf den Grund zu gehen.
Aber dabei sollte es bleiben, auch aus Ihrer Sicht, jetzt in Corona-Zeiten.
Nee, dabei darf es überhaupt nicht bleiben, das immer weitergehen.
Bei dieser Politik sollte es bleiben, bei einer stärkeren Einschränkung von gefährlichen Plastikstoffen und von Einwegverpackungen.
Also Plastik ist global ein Riesenthema und es sind drei Staaten, vor allen Dingen Indonesien, Indien, der dritte fällt mir jetzt nicht ein, verantwortlich für 80% des Plastikmülls in den Weltmeeren und dazu trägt auch unsere eigene Politik bei, wenn wir Dinge da exportieren als Müll und dort die von den Mülldeponien verwehen. Also an der Stelle brauchen wir auch eine globale Plastikstrategie, eine globale Verbindlichkeit.
Was wird aus dem Klimaschutz in Corona-Zeiten? Wird er gestärkt oder vielleicht sogar eher geschwächt? Sollte man Wirtschaftshilfen stärker an Nachhaltigkeitskriterien binden? Warum sind wir während Corona bereit, auf so viel zu verzichten, bei Umweltschutzthemen tatsächlich, aber offenbar vielleicht dann doch nicht auf Dauer. Wir haben jedenfalls gesehen, im Laufe weniger Wochen sind massive Einschnitte möglich. Wir haben auch gesehen, man kann auch vielleicht mal einige Zeit nicht fliegen und weniger shoppen. Ist das vielleicht auch eine Chance für lokales Wirtschaften? Wie ist es bei Ihnen? Konsumieren Sie vielleicht stärker im Kiez und nicht bei Online-Shops vom anderen Ende der Welt? Brauchen wir vielleicht auch ein ganz neues Wohlstandsmodell? Wie ist es mit dem Fliegen? Haben Sie vor, vielleicht, auch wenn die Flugzeuge wieder starten, dann einfach weniger zu fliegen oder ganz darauf zu verzichten? Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254. Lili Fuhr ist bei uns Referentin für Umweltpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und der CDU-EU-Parlamentarier Markus Pieper. Und angerufen hat Frank Toussaint aus Hamburg. Ich hoffe, ich habe Ihren Familiennamen richtig ausgesprochen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, das haben Sie. Dankeschön. Um an der Stelle anzuknüpfen, wo Sie gerade waren, auch was einen selber betrifft. Seit Max Weber unterscheiden wir ja zwischen Vernunftethik und Gesinnungsethik. Das heißt, das eine ist das, was ich selber tue und mich hinterher besser fühle. Das andere ist, was ich durch ja, Nachdenken langfristig und insgesamt und übergreifend tue. Und gerade beim Klimaschutz wird das ganz deutlich, denke ich. Da kann jeder für sich selber was tun. Ich denke, dass ich ein bisschen weniger Fleisch esse und dass ich ein bisschen mehr vermeide, mit dem Auto zu fahren, wenn das möglich ist. Aber dadurch ist natürlich unterm Strich wenig für den Klimaschutz getan. Da fühle ich mich ein wenig besser. Grundsätzlich, denke ich, brauchen wir eine Änderung auf viel größerer Ebene. Und da ist die Industrie angesprochen oder die ist die Politik angesprochen. Da ist das alles aber zu großem Teil noch nicht angekommen. Ich selbst war einige Zeit hier in der Politik und war überrascht, wie wenig Interesse da auch heute noch bei vielen für
den Klimaschutz. Wie denn?
Bitte?
Wo denn? Wie denn bei der Politik? Wo genau?
Ich war in der untersten Ebene der Hamburger Kommunalpolitik.
Für welche Partei?
In der Bezirksversammlung für die SPD. Mhm. Und das ist aber, das geht durch die Parteien durch. Ich war überrascht, dass wenn zum Beispiel der Senat Klimaprogramme hatte, dass da doch relativ wenig Widerhall war bei uns im Kommunalparlament. Und dass, wenn man mit Senatsvertretern sprach, dann hieß es, was ja überwiegend nicht Naturwissenschaftler waren, da hieß es, naja, ihr Naturwissenschaftler habt uns auch schon erzählt, dass das mit dem O3, mit dem Ozon alles ganz schlimm wäre und da ist ja auch nicht viel nachgekommen. Da fehlte es also einfach am Wissen, dass es da internationale Konferenzen gegeben hat, dass man gehandelt hat und dass man erfolgreich gehandelt hat. Und nun meinte man also, naja, das mit dem Klima, das sei auch alles nicht so schlimm. Das hat dazu geführt, dass wir aus politischer und Verwaltungssicht da nie viel Druck hatten seit den 70er Jahren, wo sich die Grünen gegründet haben. Da hatten wir ja die Diskussion alle schon mal. Und nun drängt natürlich die Zeit. Mein Eindruck ist, dass sich die Diskussion in den Naturwissenschaften, und das erlebe ich in der Klimaforschung, an der ich beruflich nahe dran bin, und die Diskussion im Bereich von Politik und Verwaltung, wo ich überwiegend Menschen aus den Geisteswissenschaften erlebe, Juristen, Wirtschaftler erlebe, dass diese beiden Bereiche langsam sich so blasenartig trennen. Und das in beiden Bereichen wenig Verständnis für den anderen Bereich.
Andererseits erleben wir ja jetzt gerade in der Corona-Krise, dass auf Wissenschaftler eben sehr stark gehört wird. Also Markus Pieper, wie empfinden Sie das, dass plötzlich, also in dem Fall waren es Virologen, tatsächlich so eine starke Stimme bekommen haben? Sollte Wissenschaft auch beim Thema Umweltpolitik stärker gehört werden?
Ich denke, dass die Dynamik in der Wirtschaft eine etwas andere ist, als der Herr beschrieben hat. Ich habe jetzt ein paar Betriebsbesuche hinter mir. Ich war unter anderem im sogenannten War Room der Industrie- und Handelskammer, wo es dann auch um betriebliche Hilfen ging. Aber auch Betriebsbesuche jetzt direkt vor Ort. Eine klimaneutrale Druckerei, die damit mit diesem Label Werbung macht, Erfolge hat. Ich war in einer Plastikfirma, die Zuliefer ist für Hygieneartikel, die mit Algorithmen wirklich mühsam und effizient rausfiltert, wo ist ein nicht recyclingfähiges Plastik da noch drin und wo kann ich ein recyclingfähiges Plastik einbauen. Wir haben die Selbstverpflichtung großer Konzerne zur Klimaneutralität im chemischen Bereich, die Umstellung von VW auf Elektro, Volvo, also die überhaupt nicht mehr in Richtung Verbrennungsmotoren bauen wollen. Also da ist so viel Dynamik drin. Und was mir gut tut, ist, dass wir vor allem auch in Europa diese Dynamik sehen.
Aber meine Frage zielte eher in Richtung der Klimaforscher, die sich oft nicht genug gehört gefühlt haben in den letzten Jahren. Und die Virologen aber in diesem Fall sehr stark gehört worden sind.
Ja, vielleicht ist es die unmittelbare Bedrohung, die unmittelbare Angst vor Ansteckung und das Thema Klimawandel ist dann doch noch immer ein bisschen weiter weg. Aber nochmal, das ist jetzt wirklich vielleicht auch das Gute an der Corona-Krise, dass uns das alles stärker vor Augen geführt wird. Und auch mit Blick auf die globalisierten Weltmärkte, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch entschleunigen müssen. Also das sind für mich durchaus positive Zeichen von Corona, aber eben ohne jetzt hier Marktwirtschaft oder das grundsätzliche System in Frage zu stellen. Es kann auch mit grüner Technologie weitergehen.
Frank, aber es sind doch auch noch ganz es sind doch auch noch ganz andere Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass wir sozusagen so viel Zeit verloren haben, obwohl die klimawissenschaftlichen Erkenntnisse so lange schon bekannt waren. Es gibt ja gezielte Kräfte, die Klimawandelleugner finanziert haben, um sozusagen Gegenargumente zu produzieren, die reine Scheinwissenschaft waren. Ich finde es schon auch spannend, muss ich sagen, da stimme ich Herrn Toussaint auch zu. Also, dass wir in einer Zeit leben, in der Wissenschaft Gehör findet in der Politik, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir Hoffnung macht. Und was mir dann zusätzlich Hoffnung macht, und das gehört ein bisschen zusammen, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der sichtbar wird, dass wenn Politik Gestaltungswillen hat, dass dann ganz viel möglich ist. Wir erleben ja sowas wie das Ende des Neoliberalismus, das Ende des Glaubens, dass Marktkräfte alleine alle Probleme werden lösen können. Und das hoffe ich, dass das auch über die unmittelbare Krise hinaus wirksam werden kann, weil das würde uns auch bei der Bewältigung der Klimakrise weiterhelfen.
Frank Toussaint in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wir laufen da ein bisschen auf die Nachrichten zu und ich freue mich auf noch weitere Anrufe dann nach 10 Uhr. Ich danke Ihnen sehr und viele Grüße nach Hamburg.
Danke.
Dankeschön, vielen Dank. Wie erhoffen Sie sich das? Was erwarten Sie? Vielleicht stellen Sie auch Ihr eigenes Leben jetzt um. Erzählen Sie uns davon. Also ob Sie diese Corona-Erfahrung, dass man nicht fliegt, dass man deutlich weniger reist, dass man vielleicht anders konsumiert, dauerhaft auch in Ihr Leben integrieren wollen, Ihr Leben vielleicht dauerhaft umstellen wollen, es vielleicht grüner machen wollen oder ob Sie sich einfach auch schon freuen auf den ersten Billigflug nach Thailand zum Beispiel. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bettina Schilling hat uns geschrieben. Sie schreibt hier, ich habe große Sorgen, dass das Thema Klimaschutz im Zusammenhang mit der Corona-Krise an Priorität verliert und es nun darum geht, möglichst schnell den wirtschaftlichen Status quo ante wiederherzustellen. Stichpunkt wären die diskutierten Autokaufprämien oder Konsumgutscheine, anstatt den Aufbruch zu wagen und gezielt die Transformation in eine ökologieverträgliche Wirtschaft zu fördern. Ich habe Sorge, dass der Konsum, vor allem der umweltschädliche, sich sogar noch erhöht im Zuge des Hochfahrens der Wirtschaft. Und Ralf Horchs schreibt uns, ich würde mir wünschen, dass die Corona-Krise dazu dient, umzudenken. Der Staat gibt Milliarden für wirtschaftliche Förderung aus. Warum werden nicht an alle Förderungen klimafreundliche Bedingungen geknüpft, mal mehr, mal weniger, aber immer ein bisschen. Wenn die Lufthansa unterstützt wird zum Beispiel, dann darf es keine innerdeutschen Flüge mehr geben, so schreibt Ralf Horchs. Also ja, ist das etwas, wo Sie sagen, Lilly Fuhr, das ist eine realistische Forderung? Also innerdeutsche Flüge ist ja zum Beispiel ein Stichwort, was ja nun schon seit vielen Jahren diskutiert wird. Wie stark dürfte, sollte tatsächlich wirtschaftliche Hilfe an solche, sagen wir mal, durchaus auch sehr, sehr starken politischen Bedingungen geknüpft werden können?
Ich halte das für total notwendige, aber auch tatsächlich realistische Forderungen. Die Frage ist ja immer, aus welcher Perspektive man beurteilt, ob das realistisch ist oder nicht, ne? Also ob man denkt, unter normalen Umständen erscheint es unmöglich, politische Mehrheiten für solche Forderungen zu generieren. Dann würde ich sagen, ja, das haben wir erlebt, dass das total schwierig ist. Aber wir können ja mit der Naturwissenschaft, die uns die Grundlage, auch die klimawissenschaftliche Grundlage bietet, auf der wir agieren müssen, mit der kann man ja nicht verhandeln. Das heißt, wenn wir uns jetzt darauf einlassen, Wirtschaftshilfen auch langfristig in den Wiederaufbau von klimaschädlichen und weiteren umweltschädlichen Industriezweigen zu stecken, dann machen wir, das ist ja auch unfair denjenigen gegenüber, die in diesen Industriezweigen beispielsweise arbeiten. Wenn wir dann in wenigen Jahren merken, das geht überhaupt nicht mehr und die von jetzt auf gleich runterfahren müssen. Denn die Klimawirklichkeit, die wird uns auch ganz schnell einholen. Die ist ja jetzt auch nicht weg. Wir erleben im Moment einen weiteren Dürre-Frühling. Mal gucken, wie der Sommer wird. Die Temperaturrekorde halten an und so weiter. Der Klimawandel macht ja keine Pause.
Aber dennoch wären da ja viele
total realistisch, politisch realistische Vorschläge.
Aber dennoch wären ja viele auch persönlich davon betroffen. Also all die Hunderttausenden, die jetzt unter Kurzarbeit arbeiten, viele Menschen, die auch deren Arbeitsplätze bedroht sind. Wir hören ja auch schon durchaus von auch großen Unternehmen, die über mögliche Entlassungen nachdenken. Also da ist ja etwas, was auf uns dazukommt in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch Jahren. Wir sind nun mal in einer Rezession. Können wir uns da tatsächlich mehr Umweltschutz leisten?
Ich glaube, wir müssen das. Ich glaube, wir können es überhaupt nicht leisten, nicht am Umweltschutz festzuhalten. Ich glaube, durchaus in dem Punkt würde ich Herrn Pieper auch zustimmen. Der hat da vorher mal gesagt, dass wir nochmal unterscheiden müssen zwischen den absoluten, total akuten Nothilfen und dem Wiederaufbau. Ich glaube, das macht schon auch nochmal Sinn, ne? Aber wir beginnen ja jetzt schon mit diesen Wiederaufbauhilfen auch. Und wir können inzwischen uns das auch, das ist ja ein zum ersten, wir haben ja zum ersten Mal auch tatsächlich eine globale Wirtschaftskrise. Das muss man sich mal klar machen. Da kann man sich jetzt global auch anschauen, wo diese Hilfen hinfließen. Und da ist es leider inzwischen so, dass wir feststellen können, dass ein Großteil der Gelder, die eigentlich genau denjenigen zugutekommen sollten, die entweder vielleicht mittelständische Betriebe leiten und haben, Familienbetriebe haben oder Beschäftigte in betroffenen Industrien sind, dass die aber großen Konzernen und den Chefs dieser Konzerne zugutekommen, beispielsweise in der Öl- und Gasbranche, aber auch in der Autoindustrie und so weiter.
Aber dann sagen ja viele tatsächlich, wenn ökologische Kriterien zum Beispiel in Deutschland angelegt werden an Wirtschaftshilfen, dann ist es woanders vielleicht anders. China zum Beispiel oder auch viele andere Standorte auf der Welt, die eben diese Kriterien nicht anlegen und dann Wettbewerbsvorteile bekommen, ne?
Also es ist definitiv so, dass man sich große Sorgen machen muss, auch wie das in anderen Weltregionen, in anderen Ländern gerade passiert. Wir beobachten beispielsweise auch mit Sorge, dass China jetzt nochmal zur Ankurbelung der Wirtschaft tatsächlich auch nochmal massiv den Ausbau von Kohlekraft forciert. Nicht nur in China, sondern auch außerhalb von Chinas. Das haben wir auch vor der Corona-Krise erlebt. Aber auch das passiert jetzt. Und ja, das werden auch globale Auswirkungen sein, die wir dann spüren werden. Aber ich bin fest überzeugt am Ende, und in dem stimmen ja inzwischen nicht nur radikale Umweltschützerinnen und Umweltschützer und Fridays for Future zu, sondern auch Investoren wie BlackRock oder so, die sagen, die Zukunft, das, wo wir Jobs generieren müssen, die am Ende auch wirklich zukunftsfähig sind, das, was nachhaltig langfristig ist, das sind die grünen Industrien. Das ist ja, also sagen, zukunftsfähig sein und dann auch wettbewerbsfähig in Zukunft sein, heißt ja genau jetzt da rein investieren.
Markus Pieper, wie klingt das in Ihren Ohren?
Ich bin mit allem einverstanden. Nur ich glaube, wir sind schon viel weiter, als Frau Vogel sagt. Die Industrie in Deutschland ist wettbewerbsfähig und nachhaltig aufgestellt, so wie kaum eine andere Industrie auf der Welt. Und wir sprechen immer nur von einigen wenigen Automobilkonzernen, aber was der industrielle Mittelstand, das sind ja die, die auf den Weltmärkten auch besonders aktiv sind und erfolgreich sind, hier in Deutschland in Sachen Umweltinvestitionen leistet. Wir sind Weltmarktführer in Sachen Umwelttechnologie in vielen Bereichen. Also da sind wir weit, und umso mehr ist das auch nochmal eine Riesenchance aus dieser Pool-Position, wenn man Corona-Hilfen, Wiederaufbauhilfen mit gezielten Umweltschutzinvestitionen verbindet, da noch weiter dann auch auf den globalen Weltmärkten erfolgreich zu sein. Also ich sehe durchaus auch eine marktwirtschaftliche Komponente in diesen Bereichen, die den Klimaschutz dann auch zu nutzen. Im Übrigen haben wir auch im Bankenbereich eine sogenannte Taxonomie jetzt eingeführt. Das heißt, Kredite dann besonders günstig vergeben, wenn sie nachhaltige Kriterien erfüllen. Das sind doch alles gute Entwicklungen, die auch in die Richtung gehen, die Frau Vogel beschrieben hat. Und wenn wir da weitermachen, wenn wir jetzt Corona noch zusätzlich als Chance sehen, aber gleichzeitig, wie ich eingangs sagte, die Industrie nicht überfordern. Also jetzt in einer akuten Situation müssen wir das Überleben sichern, und dann können wir in die Zukunft investieren.
Angerufen hat Gabriele Schreier-Reuter aus Fritzlar. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten
Morgen. Wo genau ist Fritzlar? Verraten Sie
Fritzlar ist in Nordhessen, im hessischen Bergland. Wunderschön.
Habe ich mir fast schon gedacht. So klang es irgendwie auch für mich. Aber gut, jetzt weiß ich mehr.
Genau. Ja. Ja, und zwar, also ich denke, ich weiß, wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen, also wir müssen die Welt neu denken, das haben ja alle Vorredner im Prinzip auch schon gesagt. Und zwar, mir fällt da ein das Buch von Harald Lesch, Wenn ich jetzt, wann dann? Und zwar, da beschreibt er einen Ingenieur, der händeringend einen Millionär sucht, der in Solarthermie Kraftwerke in Nordafrika investieren will. Das wäre dann wieder die Kooperation mit Nordafrika. Und das wäre eine Energie, die im Prinzip einen neuen Arbeitsmarkt eröffnen würde, neue Chancen. Also das wäre so ein Beispiel. Ja. Und in der Autoindustrie, ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber ich denke, der Individualverkehr hat für mich keine große Chance, weil er einfach zu intensiv ist.
Und, unabhängig von der Antriebsart, meinen Sie jetzt? Meinen Sie jetzt Verbrennungsmotoren?
Also ich würde mal sagen, ich finde es Irrsinn. In Deutschland, ich habe schon mal gesagt, Gott Auto. Früher reiste der König in der Kutsche. Heute sitzen wir in unseren Kutschen. Prinzip Freiheit. 5 Minuten auf den Bus warten ist mir zu groß oder so. Gell? Also im Prinzip, dass jede Auto Linie, BMW, wie sie alle heißen oder so, gell, hat ihr eigenes wunderbares Individualauto auf der Basis von Wasserstoff, wird entwickelt. Und ansonsten bauen die alles für den weltweiten öffentlichen Nahverkehr. Große, kleine, dicke Trams, Züge, Loks und so weiter für den Güterverkehr. Ja? Die Schweiz macht ja vor, dass der Güterverkehr auf der Schiene ist. Also die Welt neu denken.
Das würden Sie sich wünschen.
Aspekten.
Dass die Industrie
langfristig, klar, jetzt kurz reinpowern, weil da sind Menschen, die sind nicht gut abgesichert. Ich bin gut abgesichert. Ich habe Glück, ja. Aber es gibt andere, die Kurzarbeit, wurde ja alles schon gesagt. Aber langfristig, weil sonst fällt das unseren Kindern auf die Füße. Wir können nicht mit der Erde diskutieren. Und die große Chance ist, wir hören jetzt auf Virologen, wir können ja auch auf Klimaforscher hören. Und wenn das beachtet wird und der Aspekt, dass man immer sagt, okay, dann wandern die Industriellen ab in die Welt, wo es anders ist. Das ist deren Entscheidung. Aber wir müssen es tun, sonst haben wir keine Chance.
Hat sich da was eigentlich für Sie jetzt auch während der Corona-Krise verändert oder war das auch etwas, was Sie vor einem halben Jahr genauso gesagt hätten?
Ich fliege schon seit 2 Jahren nicht mehr, nur zu öffentlichen Verkehrsmitteln.
Sie fliegen nicht aus ökologischen Gründen?
Genau. Ich habe viele Bücher gelesen und Harald Lesch und viele andere. Und das ist für mich rational, das ist irrational. Weil ich kann auch auf anderem Wege irgendwo hinkommen und es gibt ganz andere Möglichkeiten zu reisen. Also im Flugzeug geht das rasend schnell und so ist es für mich. Also ich meine, das ist, oder auch ich kaufe ökologisch ein oder, also das mache ich schon ganz, 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 ganz lange. Aber ich bin der Meinung und deswegen, ich bin frustriert, ich kann tun, was ich will. Wenn die Politik nicht die Rahmenbedingungen, also groß setzt, dann ist alles tun, was ich tue, umsonst. Und ich habe einen Sohn und ich möchte auch, dass der irgendwann mal gut lebt.
Ja, Gabriele Schreier-Reuter aus Fritzlar im Norden von Hessen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche noch schönes Wochenende.
Danke.
Vielen Dank, Dankeschön. Und wir bleiben noch in Hessen und gehen nach Frankfurt am Main zu Thomas Bauer. Schönen guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, ich wollte sagen, dass Umweltschutz und Wirtschaft keine Widersprüche in sich sind. Weil mit Umweltschutz haben wir doch die letzten Jahrzehnte sehr schön unseren europäischen Markt abgeschottet, genauso wie andere fortschrittlichen Länder, in denen wir zum Beispiel minderwertige Produkte gar nicht ins Land gelassen haben durch Norm, die andere nicht erfüllen konnten. Was halt auch zu unserem Wohlstand geführt hat, den wir haben. Und seit einigen Jahrzehnten quasi ging das immer mehr zurück, seit dieser Neoliberalismus sich durchgesetzt hat, indem wir auch wie Ihr Studiogast quasi nur noch auf Quartale schaut. Das ist doch das größte Problem. Quartalsweise müssen die Zahlen stimmen und nicht weitsichtig über die eigene Wahlperiode hinaus über Jahrzehnte betrachten, ob eine Industrie sinnvoll ist, ob es sinnvoll ist, sie so wie sie ist am Leben zu halten, was sollen wir Neues entwickeln und so weiter. Weil wenn es um die Sachen Hightech geht, da haben wir enorm abgebaut. Man muss sich nur den ganzen Elektronik- und Chipsektor und so weiter anschauen. Es ist ja schön und gut, dass wir viele Hidden Champions haben, aber die werden langfristig und mittelfristig nicht überleben, weil wir schlicht und ergreifend mit den Entwicklungsbudgets aus China und anderen Ländern, wo eine einzelne Fabrik 15 Milliarden oder 20 Milliarden kostet, gar nicht mithalten werden können in Hightech-Produkten, sondern auch dann irgendwo ins Low-Tech abwandern werden oder komplett durch Roboter ersetzt werden. Deswegen ist dieses Thema Arbeitsplätze sowieso noch ein sehr komplexes in Aussicht auf Digitalisierung und Robotik und so weiter, dass da sowieso sehr viele wegfallen werden. Lassen Sie mich noch einen kurzen Punkt machen.
Ja.
Ja, zum Beispiel, es hat sich ja jetzt gezeigt, dass viele Flüge eingestellt wurden, dass viele Menschen nicht mehr geflogen sind. Aber die Arbeit, zum Beispiel das internationale Manager-Meeting, wurde trotzdem gemacht, halt über Skype oder andere Produkte, die es auf dem Markt gibt. Was ich damit sagen will, man hat früher, haben Manager und andere Verantwortliche immer von Kostenfaktoren geredet, dass Umweltschutz und so weiter Kostenfaktoren sind. Aber sie haben nie sich selber hinterfragt, ob sie selber ein Kostenfaktor sind, indem sie für ein paarstündiges Gespräch eine ganze Woche um die Welt gejettet sind quasi und da unnötig Ressourcen verbraucht haben. Weil im Nachhinein zeigt es doch, dass die Arbeit des Piloten, des Stewardess, des Bauers bei Airbus oder Boeing gar nicht nötig war, wenn man vorher schon digitalisiert hätte. Das sind ja alles Arbeiten, die weggefallen sind, CO2 sparen, unnötige Arbeitskraft nicht aufgewendet werden muss, indem man einfach digitalisiert hat. Und diese Digitalisierungsfortschritte gibt es in Deutschland auch, wo wir 100.000 oder Millionen Menschen einsparen könnten, wenn wir Handelsvertreter und so weiter digitalisieren würden. Was natürlich schon die letzten 10, 20 Jahre gemacht wurde.
Ja, aber Thomas Bauer,
angefangen hat das ja mit Aldi.
Ja, ich glaube, die Botschaft ist angekommen, dass tatsächlich Digitalisierung da auch einiges an ökologischen Wirkungen nach sich ziehen kann. Dennoch bleiben natürlich die Fragen auch nach der Sozialverträglichkeit einer allzu starken Digitalisierung. Auch das wollen wir mit Ihnen besprechen. 0800 2254 2254, rufen Sie uns an hier im Deutschlandfunk Kultur. Viele Grüße nach Frankfurt am Main, Thomas Bauer, vielen Dank für Ihren Anruf. Corona, also in der Corona-Krise, was wird aus dem Klimaschutz? Gerät er unter die Räder angesichts vieler Konjunkturhilfen, angesichts einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, aus der die Unternehmen erstmal rauskommen müssen und wo vielleicht viele sagen, zu starke ökologische Kriterien an Konjunkturhilfen angelegt, könnte diesen Unternehmen auch schaden und sie ausbremsen auf Dauer? Oder ist gerade jetzt die Gelegenheit, nachhaltiger zu wirtschaften, vielleicht auch nachhaltiger zu konsumieren? Wie gehen Sie es an? Also jetzt in der Corona-Zeit konnte ja kaum jemand fliegen, gereist wurde auch weniger, vielleicht haben Sie auch anders konsumiert, wollen Sie das vielleicht beibehalten, diesen Status? 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Lilly Fuhr ist bei uns Referentin für internationale Umweltpolitik bei der Böll-Stiftung und der CDU-Politiker, EU-Parlamentarier Markus Pieper. Und geschrieben hat uns auch Hans-Dieter Volland, der schreibt, ist es jetzt nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, die Kerosinsteuer auf die Tagesordnung zu setzen? Luftfahrt und Tourismus liegen am Boden. Alle wären froh, wenn es wieder möglich wird zu reisen. Da lassen sich steuerbedingte Preiserhöhungen doch problemlos umsetzen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal die Kerosinsteuer, Markus Pieper. Wäre das etwas, was Sie sich vorstellen könnten?
Auf jeden Fall besser, als Inlandsflüge zu verbieten, wie es ja vorhin hieß. Ich würde aber noch einen anderen Weg vorschlagen. Sie wissen vielleicht, dass vom Hamburger Flughafen schon seit einiger Zeit Flüge organisiert werden, die rein auf synthetischen Kraftstoffen basieren, wo also eine Grundlage mit Wasserstoff ist. Das ist im Moment etwa noch 30% teurer. Das war aber vor 10 Jahren um 100% teurer als Kerosin. Und in diese Richtung müssen wir weitermachen. Und da kann ich mir sogar vorstellen, dass die Europäische Union, wie sie das ja bei Biokraftstoffen auch gemacht hat, gewisse Beimischungsquoten für synthetische Kraftstoffe empfiehlt. Und wenn wir je ökologischer wir fliegen können, umso weniger müssen wir über Verbote nachdenken. Und das ist für mich der Weg, wie wir Marktwirtschaft und gesetzlichen Rahmen dann auch verbinden können, ohne die Menschen in ihrer Freiheit einzuschränken. Also ich bin da sehr dafür, dass wir auch im Flugbereich da tatsächlich ökologischer werden.
Könnten es noch andere Bereiche geben, wo Sie sagen, jetzt wäre die Gelegenheit tatsächlich, da bestimmte Förderkriterien einzubauen, um ökologischer wirtschaften zu können?
Auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Umstellung der Wirtschaft in den Grünstrombereich unterstützen wollen, da muss es massive Förderprogramme geben. Wir werden ja in Deutschland die Situation haben mit dem Klimapaket, wo wir pro Tonne CO2 25 Euro zahlen, zunächst bis hin zu 50. Und gleichzeitig wird die EEG-Umlage, also erneuerbare Energiengesetz, die Kosten massiv nach oben gehen. Und das wird die ein oder andere kleine Firma im globalen Markt steht, nicht durchhalten können. Also auch da stelle ich mir Förderprogramme natürlich vor, die Differenzkosten zu Weltmärkten entsprechend ausgleichen helfen oder auch staatliche Erleichterung, Steuererleichterung, muss man da mal sehen. Also dass man die Firmen dann im internationalen Wettbewerb auch ein Stück weit mitnimmt, ein Stück weit schützen hilft.
Karin Kaczewski aus Dresden hat angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie sehen Sie
es? Okay. Ja, also ich sehe es so, dass man immer sehr groß, also Anstrengungen hat und auch schlechtes Gewissen, dass man das alles machen möchte. Aber die Umsetzung fällt als einzelner Bürger sehr schwer. Also meine Tochter, die versucht das alles, die ist Studentin, ja, mit dem Haarwaschmittel und alles so ökologisch. Aber man selber, wenn ich einkaufen gehe, dann ist alles verpackt. Und wenn ich Tomaten essen möchte, dann muss ich die verpackten Tomaten mitnehmen. Also mein Ansatz wäre, könnte man das nicht, genau wie bei der Corona-Krise, könnte sich die Frau Merkel jetzt nicht hinsetzen und sagen, so meine Guten, es sind noch ein paar Jahre, die wir haben auf der Erde mit den Ressourcen. Und wenn das so weitergeht, werden wir jetzt das alles verbieten. Jetzt verbieten wir die ganzen Plastiksachen. Und warum geht das nicht? Jetzt mit Corona ging es doch auch. Da konnte man dieses sinnfreie, erst ging das mit den Masken, war völlig sinnlos und jetzt wurde angeordnet und jetzt tragen wir alle fröhlich und alle demütig tragen wir die Masken. Und wehe, man trägt sie nicht, dann wird man von irgendjemandem angemacht, dass man sie tragen soll. Und warum geht das nicht bei der Umwelt? Also mir ist das völlig schleierhaft, warum so viel diskutiert wird. Es ist doch klar, es ist doch wissenschaftlich belegt, dass die Welt nur noch ein paar Jahre hat und ansonsten gehen wir unter. Warum kann man das dann nicht genauso anordnen wie jetzt bei Corona?
Also strengere Maßnahmen der Politik, weniger Eigenverantwortung, meinen Sie?
Ja, schauen Sie doch, wenn Sie in die Kaufhalle gehen. Sie können manches gar nicht kaufen, ohne dass es verpackt ist. Und ich muss Ihnen sagen, da irgendwo in die Stadtinnere zu fahren, um mit meiner Schachtel dann eventuell oder mit meinem Glas mir die Nudeln abfüllen zu lassen, das geht doch vorbei. Das macht doch niemand. Das kann man machen, wenn man dort in der Nähe wohnt von dem Laden. Aber sonst ist man doch gezwungen. Man ist doch gezwungen, diesen Plastikmüll zu machen. Wenn ich sehe, wenn ich jede Woche meinen Sack mit dem Müll, ich habe immer schlechtes Gewissen. Aber ja, ich probiere es schon, aber es geht nie. Man muss ja was essen und man muss ja einkaufen für die Familie. Und deswegen, warum kann das nie angeordnet werden, dass das ganze Plastik von heute auf morgen eingestellt wird? Warum geht das nie? Ich kann die Tomaten genauso nehmen, in den Korb legen. Manche machen es ja, da nehme ich so eine Rispe. So.
Und das nehmen Sie jetzt aus der Corona-Erfahrung, dass bestimmte Dinge einfach tatsächlich in kürzester Zeit sehr streng gehandhabt werden von der Politik.
Genau.
Und das nehmen Sie jetzt mit.
Da ging es doch. Obwohl ich von Anfang an auch der Meinung war, ist alles überzogen und übertrieben, weil, ganz ehrlich, ich kenne viele Leute und ich kenne niemanden, der jemanden kennt, der erkrankt ist. Und da sagt man sich dann, was sind denn das für Maßnahmen, was ist da los? Aber ich will um Gottes Willen nicht in die Schiene von den Verschwörungstheoretikern kommen, sondern ich meine nur, es ging doch auch, die Frau Merkel konnte sich hinstellen, es konnte alles geschlossen werden, die Kindergärten konnten zumachen, es ging alles. Warum kann man das mit dem Plastik nicht so machen, zum Beispiel?
Ja, Karin Kaczewski in Dresden, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, okay.
Und wünsche einen schönen Einkaufssamstag. Den werden Sie heute haben, oder? Ist Samstag bei Ihnen Einkaufstag?
Nein, Gottes Willen.
Ist zu voll.
Okay.
Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Und am Telefon ist Christian Link aus Schwandorf. Schönen guten Morgen. Wo ist Schwandorf?
Ja, Schwandorf ist in der Oberpfalz.
Ja, sehr schön.
Wiederaufbereitungsanlage, WAA, ist ganz in der Nähe. Hm. Da bin ich immer hingeradelt in der Stadt. Hm. Ja, also okay. Ich will mich wirklich dieser Frau anschließen. Weil ich bin eine kleine Frau, ein kleiner Mann. Was kann ich machen? Mir geht's genauso, wenn ich Karotten kaufe und mit Grün und da ist noch Plastik drüber. Ob die Frau oder ich oder andere das kaufen, es ist da, es muss entsorgt werden. Aber es ist so. Wissen Sie was? Einer hat mal gesagt, wieso lassen wir uns gefallen, dass die Industrie die Politik macht? Ich kann nur ein kleines bisschen drauf aufpassen. Wir fahren schon lange nicht mehr ins Ausland. Mir reicht unser Land, was hier ist und mir gefällt. Und das bisschen Rente, wo ich habe, das bisschen Geld, wo ich übrig habe, das lasse ich hier in Deutschland. Und einmal im Jahr, höchstens zweimal, und da bleiben wir hier in Bayern. Und das Einkaufen, mich belastet das so, es ist diese Überproduktion, was weggeschmissen wird und was dann an die Tafel kommt. Ich betreue Asylanten, die essen dann so vieles nicht, vertragen das nicht oder kennen das nicht. Und die geben mir das, ich gebe ihnen dann ein bisschen Geld. Ich will es ja nicht geschenkt haben, ne? Weil was da weggeschmissen wird, wo auch diese Menschen wieder bekommen. Und ich kenne einige, die Corona haben. Also das ist nicht so, ne? Aber diese Verschwendung, und also mich tut das weh. Ich kaufe ein, ich nehme mein Geschirr mit, ich stelle es oben hin an der Ladentheke beim Metzger, die legen mir das rein, sie dürfen es nicht rübernehmen, jetzt geht es nicht momentan, weil alles mit Plastik abgeschlossen ist, aber wenn das geht, ich lege das oben hin, ich kriege meine Wurst rein, ich habe eins fürs Fleisch dabei, ich habe eine Stofftasche, wo Semmeln oben steht, da kommt mein Bruder in meine Semmeln und da zu Hause tue ich es in den Bruch. Man kann so viel, das ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn 1 Million in der Woche das macht, ist 1 Million Plastik weniger oder Tüte oder das. Und ich kann nur so, und ich fahre so gerne Rad, fahre fast nie Auto, außerdem regnet es oder ist weiter. Aber wieso lassen wir uns gefallen? Die Industrie macht die Politik.
Christian Link in Schwandorf, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße in die Oberpfalz. Und weil Sie gerade gesagt haben, die Industrie macht die Politik, ich glaube, wir haben es ja im Grunde genommen in den letzten Wochen genau andersrum erlebt, dass die Politik ja ein sehr starkes Primat wieder zurückgeholt hat und plötzlich massive Einschnitte möglich waren und auch sehr starken Druck natürlich auch dadurch indirekt ausgeübt hat auf die Wirtschaft. Wirtschaft, die nun sich also massivsten Einschränkungen gegenüber sah. Diese Erfahrung, vielleicht die Frage an Sie beide, Markus Pieper, Lilly Fuhr, diese Erfahrung vieler Menschen, dass im Laufe weniger Wochen tatsächlich massive Einschnitte möglich sind durch die Politik auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, auf Grundlage der Erkenntnis, dass die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger gefährdet sein könnte. Was wird das auf Dauer politisch auch bewirken, Frau Fuhr?
Hoffentlich Gutes. Ich fand das tatsächlich gerade sehr spannend, den letzten beiden Anruferinnen da auch zuzuhören, weil ich glaube, dass das Meinungen sind, das lässt sich auch aus repräsentativen Umfragen der letzten Jahre tatsächlich ablesen, dass in Deutschland eine Mehrheit tatsächlich sich klarere, also in Umweltfragen beispielsweise beim Thema Plastikmüll, klarere Verbote wünscht und auch nicht glaubt, dass es reicht, dass die Industrie sich sozusagen selbst gemachte Vorgaben setzt. Das lässt sich daraus ablesen. Ich glaube, was wir aus dem Umgang mit der Corona-Krise dann auch mal mitnehmen können, ist, dass es absolut notwendig ist, ein ganz entscheidender Faktor, wie die Regierung, wie die Politik, wie die politischen EntscheidungsträgerInnen darüber kommunizieren mit der Bevölkerung. Dass das nämlich zum einen transparent verläuft, dass klar gemacht wird, was wissen wir nicht, dass man sich da auch ehrlich macht, dass man erklärt, warum etwas notwendig ist, das in der Bevölkerung auch ankommt und dass am Ende auch klar ist, dass die Maßnahmen dem Gemeinwohl dienen. Und das haben wir, glaube ich, das ist uns, glaube ich, in der Umweltpolitik.
War das bei Corona immer so eindeutig? Da gab es ja auch unterschiedliche Datengrundlagen und durchaus auch ein Herantasten an die Situation, ne?
Genau, aber ich glaube, das ist eben das, was ich mir manchmal auch in der Umweltpolitik eher wünsche, dass man sich da ehrlich macht. Beispielsweise, weil das Plastikthema jetzt ja hier auch viele beschäftigt und Herr Pieper vorhin auch schon mal unsere super Recyclingquoten in Deutschland angesprochen hat, offiziell reden wir da immer von über 40% Recycling in Deutschland. Das sind aber, wenn man sich diese Zahl, ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute verstehen, was hinter diesen Zahlen steckt und auch, was wir wissen und was wir nicht wissen. Fakt ist ja, dass das nur zum Beispiel die Quote ist dessen, was bei den Recyclingunternehmen ankommt. Wenn man sich anschaut, aus wie viel Rezyklat, also diesem wieder aufbereiteten, recycelten Kunststoff, woraus dann wieder neues Plastik gemacht werden kann in Deutschland, ne? Das sind nur unter 3% der Gesamtkunststoffmenge in Deutschland. Das heißt, wir sind nicht Recycling-Weltmeister. Wir verschiffen unseren Plastikmüll in die ganze Welt, wo er zu riesigen Mülldeponieproblemen und Verbrennung und so weiter führt. Ich glaube, wenn wir eine Umweltpolitik machen würden, in der die Politik auch sich viel, viel ehrlicher machen würde und der Bevölkerung kommunizieren würde, wo sind wir gut, wo sind wir nicht gut, was wissen wir noch nicht, was probieren wir aus, wie lernen wir aus unseren Fehlern, wie steuern wir auch wieder um, würde das auch zu noch viel mehr Akzeptanz führen und dann ließen sich tatsächlich auch Verbote besonders schädlicher Dinge viel einfacher durchsetzen, auch gegen die Macht einer bestimmten Industrielobby.
Aber geht es da immer nur um Industrielobby oder geht es tatsächlich um das Alltagskonsumverhalten vieler Menschen? Also hier ist es ja offenbar, wir haben es ja gehört bei den Anruferinnen und Anrufern, dass sich viele auch tatsächlich noch stärkere Plastikverbote, noch auch mehr bestimmte Verbote auch in unserem Alltag tatsächlich aussprechen. Gar nicht mehr nur das Wirtschaften als solches, also die großen Betriebe und Unternehmen, sondern tatsächlich unseren Alltag.
Genau, aber das ist ja, also das, die Art und Weise, wie wir produzieren, bestimmt ja dann unseren Alltag, ne? Wenn wir sozusagen Politik darauf ausrichten, dass sie neue Verteilungssysteme schafft, beispielsweise für Produkte, die wir konsumieren, dass sie automatisch, also dass sie verbindlich vorgibt, dass die Produkte wiederverwertbar sein müssen, wieder befüllbar als Verpackungen, dass sie von Anfang an reparierbar sind und die Unternehmen sozusagen verpflichtet dafür zu sorgen und auch die Kosten zu übernehmen, ihnen sozusagen eine Gesamtverantwortung für ihr Produkt und die Verpackung, die dranhängt, zu geben, sodass sie sich auch um die Entsorgung dieser Verpackung wieder kümmern müssten, dann hätten wir einen ganz anderen Effekt auch für die Konsumentinnen und Konsumenten am Ende.
Was wird aus dem Klimaschutz in Corona-Zeiten? Gerät er unter die Räder? Oder ist gerade jetzt die Gelegenheit, nachhaltiger zu wirtschaften und vor allem auch zu konsumieren? Wie ist es bei Ihnen? Vermissen Sie das Fliegen überhaupt? Haben Sie sich vielleicht vorgenommen, generell weniger zu fliegen in Zukunft, auch wenn die Flugzeuge wieder starten? Oder überhaupt, was das Reisen und Konsumieren angeht, gerade Thema Plastik, Plastikverpackungen, Einwegverpackungen, all das haben wir ja gerade auch gehört, wie viele Menschen sich auch darüber ärgern und einige auch offenbar sich wünschen, dass da die Politik noch sehr viel stärker tatsächlich eingreift, auch in umweltpolitische Fragen, da nicht so zögerlich ist, wie es viele wahrnehmen. Monika Gerlach aus Berlin ruft an. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Schön, dass ich drankomme und ich begrüße die Thematik Ihrer Sendung sehr. Ich kann zu jedem Thema, was gesagt wurde, könnte ich was beisteuern, aber ich bleibe mal auch auf der Mikroebene. Mein Eindruck ist, dass sich eine Bewusstseinsschere noch viel weiter öffnet. Es gibt immer mehr Leute, die bewusster werden im Umgang damit, die wirklich um die Ecke hier in diesen nicht verpackt Laden oder unverpackt Laden rennen und so weiter und so fort. Aber es gibt auf der anderen Seite auch jetzt, gerade nachdem die Öffnung wieder stattgefunden hat, viel mehr Leute, die einfach ihre Maske vor mir auf den Boden fallen lassen. Also ich habe den Eindruck, dass die Plastikindustrie wieder fröhlich Urständ feiert. Diese Einmalhandschuhe, die es jetzt in einigen Discountern gibt, die fliegen dann einfach mal so aus dem Auto raus oder vom Fahrrad runter oder wie auch immer. Und ganz ehrlich, ich habe zwischendurch auch versucht, habe mich gefragt, ob ich auch optimistisch sein kann, wie viel diese Corona-Krise bezüglich sozialen Zusammenhalts und Umdenken nach sich ziehen wird. Aber jetzt, ich wohne hier an einem großen Park, seitdem der Park wieder geöffnet ist, Sie können es sich nicht vorstellen, von einem auf den anderen Tag zugemüllt ohne Ende. Und eben unsäglich viele von den Masken. Und auch da, ich ekel mich so sehr davor. Normalerweise hebe ich ab und zu mit so einem Greifer oder so, hebe ich mal was auf und schmeiße das in den Müll. Und eine Freundin von mir macht das ganz extrem. Die läuft morgens um 6 Uhr mit ihrem Hund und mit so einem Greifer und sagt, da kommt ja keiner mehr hinterher mit diesem Müll. Aber mich wieder wegschmeißen und runterspucken der Masken einfach an. Und an dem Punkt finde ich auch, dass zumindest mal im Ideal vermittelt werden sollte, das klingt so abstrus, aber es scheint notwendig zu sein, die Menschen darauf hinzuweisen, die Masken bitte in den Mülleimer zu schmeißen. Ich verstehe es nicht. Da hört mein Optimismus langsam auf, muss ich gestehen.
Ja, andererseits ist natürlich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit sehr viel Einweg angesagt. Ne? In vielen Bereichen ist es ja sogar vorgeschrieben, dass vieles auch gerade weggeschmissen werden muss. Also das wird wahrscheinlich im Moment. Ja, das ist wohl wahr. Das gilt generell, glaube ich, dass es in die Mülleimer gehört. Monika Gerlach in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche dennoch ein schönes Wochenende, hoffentlich in einem einigermaßen sauberen Park.
Ja, danke schön.
Dankeschön. Viele Grüße. Und angerufen hat auch Janina Schülke aus Amelinghausen. Schönen guten Tag, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wo ist Amelinghausen?
Gar nicht weit von Lüneburg.
Okay, wunderbar.
Richtig frei. Genau, also ich sehe die Corona-Krise auch eher als Chance. Und ich finde, gerade jetzt sind viele sensibilisiert auf diesen Verzicht. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin so sich anhält. Und sehr interessant und ich finde das auch positiv, dass viele das Bewusstsein haben, von dem Plastikfrei vielleicht doch mal ja darauf umzusteigen. Und ich sehe da die Politik eigentlich auch am Zuge, dass, wieso geht das nicht? Also letztendlich, warum wird da nicht jetzt die Geschäfte ein bisschen mehr unterstützt, wie unverpackt oder was es alles da gibt?
Also würden sich da konkretere Unterstützung...
Per-Kaffees oder sowas,
Also Nachhaltigkeit. In welcher Form sollte das stattfinden? Steuermäßigungen oder was würden Sie sich vorstellen?
Ja, auf jeden Fall mehr Geschäfte. Also es gibt ja in den Großstädten gibt es die schon, aber in den kleineren Städten oder vielleicht auch Attraktivität in den Dörfern, dass einfach diese Geschäfte auch gibt.
Da, wo wenig Verpackung dabei ist, also unverpackt Läden zum Beispiel.
Genau, sehe ich das auch, dass viel nach wie vor eingekauft
wird. Da müssen sich mehr trauen, solche Läden zu eröffnen, mehr Unternehmerinnen und Unternehmer.
Richtig, richtig.
Und das würden Sie gerne gefördert wissen, stärker gefördert wissen?
Auf jeden Fall.
Wie ist es sonst bei Ihnen eigentlich mit Ihrem Konsumverhalten? Also hat sich da was geändert in Corona-Zeiten? Wenn ja, wird sich das dann auf Dauer auch so bei Ihnen beibehalten?
Auf jeden
oder?
Fall auf Dauer, ja. Das ist aber auch schon seit Jahren so. Also fast ist schon der komplette Fleischverzicht ist schon weniger geworden. Auch durch die zwei Kinder, wir sind da viel bewusster, gehen wir durchs Leben, weniger reisen, aber auch was der Kleidung angeht, dass wir da nicht was Neues kaufen müssten oder so, macht auch viel mehr Spaß, finde ich. Also wenn das jetzt auch, viele mit sich da anschließen und dass auch nicht dauernd, was ich auch unverständlich finde, dass in den Lebensmitteldiscountern, dass da so viel angeboten wird, jede Woche aufs Neue und es wird trotzdem immer wieder gekauft, was Kunststoffmöbel zum Beispiel, das finde ich dann einfach ganz extrem, dass da auch kein Umdenken so bei den großen Unternehmen stattfindet.
Janina Schülke in Amelinghausen, in der Nähe von Lüneburg, wie ich gelernt habe. Vielen Dank für den Anruf.
Gerne.
Ja, und viele Und viele Grüße. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Wir fragen also in Corona-Zeiten, was wird eigentlich aus dem Klimaschutz, aus dem Umweltschutz auch, um es vielleicht noch konkreter zu machen, was zum Beispiel auch Ihr ganz persönliches Konsumverhalten angeht. Am Telefon ist Thomas Vogel aus dem Landkreis Uelzen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, ich fand den Titel, den Sie eben gespielt haben, sehr bezeichnend. Give me time to think. Gib uns Zeit zu denken. Und da liefert die Corona-Zeit natürlich wirklich viel Anlass. Wir haben sehr viel Zeit nachzudenken. Und ich bin der Überzeugung, wir brauchen einen Umbau der Industriegesellschaft. Ich bin nicht einverstanden mit dem, was Herr Pieper dort zum Besten gibt. Das wird ein sehr grundsätzlicher Umbau sein müssen, denn der Klimawandel ist meines Erachtens nicht das einzige Problem. Wir haben mit Artensterben zu kämpfen, die Überdüngung der Böden, die Vermüllung der Meere, 20 Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr in den Meeren. Also die Probleme sind weit, weit größer, sodass wir einen radikalen Umbau der Industriegesellschaft brauchen. Der ist nicht mit...
Aber ist das jetzt der richtige Zeitpunkt angesichts einer Rezession, angesichts, wir haben es gehört, also gestern minus 2,2% der Wirtschaftsleistung in Deutschland zum Ende des Jahres, könnten es über 6% Rückgang sein. Ist das der richtige Moment, jetzt tatsächlich den ökologischen Umbau voranzutreiben?
Naja, also auf jeden Fall darüber nachzudenken. Ich meine, ich bin mir schon über bestimmte Tragiken, auch was Arbeitsplätze und die Folge des Verlustes von Arbeitsplätzen angeht.
Oder Abwanderung war ja auch ein Thema zum Beispiel, ne? Abwanderung von Unternehmen.
Ja, das ist tragisch auch, aber es wäre jetzt tatsächlich, wo wir im Shutdown sind, mal Zeit darüber nachzudenken, dass wir diese Industriegesellschaft so jedenfalls mit Wirtschaftswachstum und Steigerung des Bruttosozialproduktes nicht mehr weiterführen können. Denn wie gesagt, es geht nicht nur um den dramatischen Klimawandel, sondern auch um Artensterben, Stickstoffkreislauf. Unsere Lebensgrundlagen gehen zugrunde. Und auch die Ressourcen, die wir verbrauchen, sind nicht unendlich. Das wissen wir schon seit 1972, Grenzen des Wachstums. Also schon 50 Jahre, dass uns das gezeigt wurde. Wir müssen die Industriegesellschaft umbauen. Und Herr Pieper arbeitet immer noch mit falschen Zahlen auch. 11,6 Tonnen CO2-Äquivalent, sagt das Umweltbundesamt, haben wir pro Jahr pro Person, und wir müssen auf unter eine Tonne kommen, das heißt ein Zwölftel CO2-Äquivalent. Ja, und die Recyclingquote, die er erwähnte, die hat Frau Fuhr auch schon korrigiert. Da muss man auch genauer hingucken.
Ich glaube, die Zahlen lassen wir jetzt einfach mal in dem Moment so stehen. Ich habe mitgenommen tatsächlich, dass Sie da einen ganz grundsätzlichen Umbau des Wirtschaftens, ein nachhaltigeres Wirtschaften tatsächlich gerne sehen würden, auch die Grenzen des Wachstums sozusagen thematisiert haben und dass die Corona-Krise da vielleicht zu dieser Denkweise auch nochmal etwas beiträgt. Thomas Vogel, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, bitte schön.
Und wünsche schönes Wochenende. Unser Gespräch über den Klimaschutz, was aus ihm eigentlich wird in Corona-Zeiten. Große Branchen sind ja zum Beispiel auch eine Wohlstandsbasis, große Branchen, über die wir auch gesprochen haben und deren umstrittene Umweltbilanz, Autobranche, Stahlbranche, Chemiebranche, sollten die erstmal wieder auf die Beine kommen, bevor Umweltkriterien angelegt werden. Jetzt gerade auch in dieser Krisenzeit, wie gesagt, die Rezession ist, wir sind eigentlich mittendrin, also eigentlich die kommt gar nicht mehr, die ist schon mit minus 2,2% Wirtschaftsleistung, was da an Rückgang in Deutschland zu verzeichnen ist. Also wo bleibt da der Umweltschutz, der Klimaschutz, das ist unser Thema. Und am Telefon ist Jennifer Brockerhoff aus Ratingen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass ich noch durchgekommen bin. Meine Vorrednerin möchte ich auch gerne anschließen, dieses ganze Thema Müll. Ich gehe auch gleich noch mal eine Runde die ganzen Einwegmasken einsammeln, wenn ich auf Hundespaziergang bin, weil scheinbar sind die Einwegmasken die neuen Zigarettenkippen. Aber das eben so nebenbei. Warum ich anrufe, zwei Punkte. Und zwar, weil ich im Finanzbereich tätig bin, ist auch das ganze Thema Stranded Assets, also wirklich dieses Thema Kohlenstoffblase, etwas, was, glaube ich, noch gar nicht im Bewusstsein angekommen ist. Gerade wenn man jetzt, sage ich mal, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen von Professor Christian Kleine von der Uni Kassel eben sich anschaut, dann müssten von den ungefähren Zahlen her 2/3 der fossilen Brennstoffe auf jeden Fall im Boden bleiben oder nicht verbrannt werden, um überhaupt das 2-Grad-Ziel einhalten zu können. Und wenn man die ganzen Anstrengungen sieht, zum Beispiel von dem norwegischen Staatsfonds oder jetzt auch von BlackRock oder Allianz, die alle versuchen zu dekarbonisieren, ist natürlich auch das, was auf uns zukommt, als mögliche weitere Krise oder die Mutter aller Blasen, nennt man auch diese Kohlenstoffblase, etwas, was ja noch deutlich schlimmer ausfallen kann als jetzt eben die Auswirkungen im Zuge von Corona. Und der zweite Punkt, den ich noch kurz einbringen will, ist das Thema, wo kommen die Renditen her? Also ich bin auch viel im Wertpapierbereich tätig und es freut mich total, dass sehr viele junge Menschen und vor allem junge Frauen endlich mal das Thema Finanzen in die Hand nehmen und auch jetzt Aktien kaufen, ETFs und so weiter. Nur die Renditen sind immer aus Vergangenheitsbetrachtungen. Und ich frage mich immer, hat das noch eine realistische Basis, so seine Altersvorsorge oder Vermögen aufzubauen? Und diese Kennzahl BIP, also eben Bruttoinlandsprodukt, ist es wirklich eine Kennzahl, an die wir festhalten müssen oder ist die überholt? Gerade weil sie auch das Thema, ne, 6%
genau, das war
gegen
ja
die Wirtschaftsleistung zurück.
Bruttoinlandsprodukt, genau. Ja. Mhm. Also genau. Da würden Sie ganz grundsätzliche Fragen stellen tatsächlich an wirtschaftliche Analysen, wie man überhaupt Wirtschaftlichkeit analysiert, ja, und wie man es sozusagen.
Und dass das eigentlich komplett reformiert werden muss.
Ja. Frau Brockhoff, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Und wünsche ein schönes Wochenende. Viele Grüße nach Ratingen. Also haben wir da manchmal einfach die, ja, was heißt die falschen, aber vielleicht überkommene Maßstäbe an unser Wirtschaften, was wir da anlegen, Lili Fuhr?
Definitiv. Es gibt eine sehr breite wissenschaftliche, zivilgesellschaftliche, politische Debatte inzwischen genau zu diesen Themen. Müssen wir an diesem Wachstumswahn festhalten? Wie messen wir eigentlich Wohlstand? Wie messen wir Gemeinwohl? Und ich finde das gerade total schön, dass diese Themen gerade auch über Zuhörerinnen und Zuhörer hier in die Sendung kommen. Ich glaube, dass es genau darum geht, all das neu zu denken. Das hat ja auch vorhin eine Zuhörerin gesagt, die Welt neu denken. Ich finde immer so einen ganz schönen Begriff dafür, dass wir eigentlich eine enkelinnentaugliche Wirtschaft brauchen und Gesellschaft. Und das haben ja jetzt auch viele nochmal gesagt, dass es eben darüber hinausgehen muss, nur Klima als ein ganz wichtiges Thema in den Blick zu nehmen, aber dass es eben viel, viel mehr Krisen gibt, die wir da mitdenken müssen. Biodiversität, Ressourcenkrisen, Hunger und so weiter. Und wir befinden uns ja jetzt eben zum ersten Mal auch in dieser weltwirtschaftlichen Krise. Das heißt, es muss ja nicht nur darum gehen, dass es an uns dann hier in Deutschland am Ende wieder gut geht, sondern dass unsere Produktions- und Konsumweisen am Ende nicht noch mehr Schaden anderswo anrichten. Und da finde ich wirklich total treffend den Titel von dem Handbuch der Extinction Rebellion Bewegung, das kennen vielleicht auch einige, Wann, wenn nicht wir?
Markus Pieper, sind die Kriterien der Politik angesichts einer sehr komplexen Wirtschaft tatsächlich auch komplex genug? Wird da genug eingespeist an Maßstäben und Kriterien? Wir haben ja gerade das ja ein bisschen jetzt erweitert, sozusagen zum Beispiel die Grenzen des Wachstums, Grundfragen nach Wachstum, ist das Bruttoinlandsprodukt der richtige Maßstab, all diese grundsätzlichen Fragen?
Ja, wir sind in vielerlei Hinsicht ja genau auf dem Weg, in diese Richtung eine neue, ganz neue Dynamik zu entwickeln. Und das sei nun auch Corona Dank, dass wir jetzt bei neuen Finanzprodukten, wenn es um ein Rating geht, dass wir das Ökologische stärker mit einbeziehen, dass wir in Sachen Umstellung auf grüne Energien global jetzt Riesenschritte nach vorne machen, dass wir in Richtung Plastikstrategie mit ganz neuen Recyclingkonzepten kommen werden, auch die Reparaturfreundlichkeit von Produkten vorschreiben werden. Und ich nehme diese Diskussion heute mal mit, um dann auch in Brüssel für eine neue Dynamik daran mitzuwirken.
Ja. Markus,
ich möchte aber bitte auch noch sagen, ich lass mir hier nicht unterstellen, dass ich falsche Zahlen gebracht hätte. Die Zahlen können Sie, was die fantastische Klimabilanz Deutschlands betrifft, beim Umweltbundesamt nachlesen, von 12,4 auf 7,9. Und vielleicht noch eine Bitte, die Welt liegt nicht in Schutt und Asche. Wir haben weltweit eine durchschnittliche Lebenserwartung von 70 Jahren. Wir hatten extreme Kinderarbeit, der Anteil der Weltbevölkerung in extremer Armut hat sich in den letzten Jahren deutlich mehr als halbiert und so weiter. Also es ist nicht alles schlecht, was mit Globalisierung zu tun hat. Wir müssen das nur in die richtigen ökologischen Bahnen lenken.
Sagt Markus Pieper, EU-Parlamentarier von der CDU. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und Lili Fuhr, Referentin für internationale Umweltpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung hier an diesem Samstagvormittag. Vielen Dank an Sie beide. für diese spannenden zwei Stunden, in denen wir versucht haben, zumindest ein Gespräch zu beginnen darüber, was aus dem Klimaschutz eigentlich wird in Corona-Zeiten. Und gleich hier nach uns geht es weiter mit der Lesart. Und da geht es unter anderem auch über ein Buch, um ein Buch mit einer Selbstkritik der linken Bewegung seit 68.